Hallo und willkommen zur 26. Folge vom Zwillingsnadel-Podcast. Mein Name ist Tini, heute ist der 25. April 2014. Ich podcaste wie immer aus Kiel für euch. Diese Folge wird anders als die bisherigen Folgen, denn ich habe heute ein Interview geführt mit Martina Behm. Ja, Martina Behm kennt ihr, die muss ich, glaube ich, nicht weiter vorstellen. Und deshalb, hier ist Martina. Hallo Martina.
Hallo Tini.
Schön, dass du dabei bist. Schön, dass das geklappt hat. Und ich habe gerade in meinem kleinen Intro gesagt, dich muss man eigentlich nicht vorstellen. Ziska von der urbanen Spinnstube hat dich mal als die deutsche Queen of Krausrechts bezeichnet.
Ja, schön.
Und das trifft es nach meiner Ansicht nicht ganz. Aber das meiste, was ich von dir gestrickt habe, ist wirklich schon Krausrechts gewesen. Und das ist auch wunderbar mindless. Also ich denke mal, du bist momentan mit die bekannteste deutsche Strickdesignerin.
Das wage ich nicht zu beurteilen, ob das tatsächlich so ist oder nicht. Also ja, fühle mich natürlich geschmeichelt, wenn ich sowas höre. Aber Krausrechts ist genau mein Ding. Und wenn Leute finden, dass ich da gute Designs mitmache, dann freut mich das.
Ich muss sagen, ich finde die echt super. Ich habe bis jetzt den Bricklist zweimal gestrickt, einen Hitchhiker und die Lintilla. Mhm. Und ich habe, glaube ich, noch 4 oder 5 andere bei mir in der Queue. Auf jeden Fall in den Sachen, die ich nachstricken will, war das auch einfach toll, weil deine Designs klappen einfach wunderbar mit Wollmeisengarn.
Mhm. Ja.
Und da kommt also die bunte Färbung total gut raus. Das, was man, wo man sagt, so Zöpfe und Lace, klappt nicht unbedingt, aber glatt rechts oder wie beim Brickless mit so einem einfachen Lochmuster ist einfach cool.
Ja, das ist, also ich habe ja auch quasi über die Wollmeise zum Designen gefunden und die Farben von ihr sind natürlich total irre, aber ich finde, diese Multicolor-Garne sind schon, da muss man echt ein bisschen gucken, was man damit macht, damit es dann schön aussieht und der Effekt eben maximal gut rüberkommt. Und ich fand immer, dass es irgendwie in Krausrechts am besten geht. Und es ist ja auch so angenehm zu stricken, jetzt aus meiner Sicht. Es gibt ja auch viele Leute, die sagen, das ist ihnen zu langweilig oder sie mögen es gar nicht so gern oder so. Aber ich selber mag es total gerne. Und ich mag eben auch diesen Effekt, den man dadurch kriegt. Und ich finde, oft ist es in glatt rechts, sieht es dann irgendwie komisch aus und so. Aber dadurch, dass bei Krausrechts ja immer die eine und die andere Reihe sich so miteinander verschlingen und abwechseln, dadurch kriegt es eben diesen tollen Effekt und bringt dieses Multicolor-mäßige irgendwie noch viel schöner raus. Und darum, ja, und das mit einem Wollmeisengarn, da hat die Wollmeise schon so viel Arbeit in ihre Farben gesteckt, dass man als Strickerin da gar nicht mehr so viel machen muss, damit hinterher was Tolles bei rauskommt.
Ja. Ja, oder man hat auch endlich mal ein Muster für die ganzen anderen bunten Stränge. Mm. Also ich kann bei buntem Sockengarn kann ich eigentlich immer nicht Nein sagen. Letztendlich stricke ich aber nicht so richtig gerne glattrechte Socken. Und ich finde so Zöpfe und wie gesagt, Lace geht im Bund einfach unter. Mm. Und jetzt den Bricklist, da habe ich selber einen Garn gefärbt und das war richtig cool. Vor allen Dingen, du machst das ja auch ganz geschickt. Die Muster sind ja zuerst so klein und man wird total süchtig, danach nochmal so eine Zacke zu stricken. Und am Ende bin ich dann immer so weit, dass ich mir dann irgendwie das Auge ausstechen möchte, weil die Reihen einfach so lang werden. Und beim Brickless wusste ich, okay, jetzt kommt gleich noch wieder der Teil, wo du nur so ein paar Krausrechte hast. Und oh nein, dann kommt danach wieder der Lace-Teil, aber das ist dann der letzte. Und am Ende hat man einfach so ein tolles Tuch, dass man sagt, ach, dann stricke ich gleich den nächsten hinterher.
Ja. Ja, das haben viele Leute auch beim Nuvem, wo man, also das ist ja dieses Tuch, was so ein langgezogenes Rechteck ist und wo man in der Mitte halt mit so einem doppelten Anschlag anfängt und immer in der Runde weiter strickt. Und das ist halt dann glatt rechts, aber nur mit rechten Maschen. Und da hat man am Ende, ich weiß gar nicht, 2000 Maschen oder irgend sowas auf der Nadel. Und die werden dann am Ende noch verdoppelt für die Rüsche. Und da feuern sich dann die Leute gegenseitig immer bei den Schlussrunden an, bei Revelry, so, oh, jetzt nur noch 2 Runden und dann noch abketten und allein das Abketten dauert 2 Abende. Aber ganz oft hat man dann die Leute, die dann erst gejammert haben, dass es ja alles so lang dauert am Ende, die sind dann fertig und sagen dann, oh ja, jetzt gleich die nächsten. Also scheint doch das Ergebnis dann für die für die vielen Mühen und die vielen Maschen zu entschädigen. Und das ist natürlich dann auch ganz nett, wenn das so
Ja,
ist.
also das auf alle Fälle.
Ja.
Sonst würde ich das nicht so gerne machen.
Ja.
Aber wie muss man sich eigentlich bei dir so einen Tag vorstellen als Strickdesignerin? Hast du so Zeiten, wo du dich wirklich jeden Tag hinsetzt, so à la Ava, wir setzen uns jeden Tag 6 Stunden hin und komponieren? Oder
Echt, aber haben das so gemacht?
ich habe letztens diese Ava-Geschichte auf Vox gesehen. Die haben sich jeden Tag zusammen 8 Stunden hingesetzt, Björn und Benny,
Ah,
und
ich habe neulich so eine ABBA-Doku auf NDR gesehen und ja, dass die, da saßen sie immer in so einer winzigen Hütte auf so einer Steininsel zusammen an ihrem Klavier und haben da, das ist echt total genial. Ja, ich bin auch großer Fan, ja. Nee, ganz so ist es bei mir nicht. Allein deshalb, weil ich ja zwei Kinder habe und eingeschränkte Arbeitszeiten deswegen. Ne? Also meine Kinder gehen zur Schule und in die Kita und da habe ich dann am Tag, wenn man die Wege abzieht, habe ich ja so 4,5 bis 5 Stunden habe ich Zeit, in der ich hier zu Hause alleine bin und was arbeiten kann. Und mein Tag fängt meistens damit an, dass ich meinen Computer anmache und gucke, welche E-Mails ich habe. Und da habe ich oft sehr viele Fragen von Strickerinnen aus aller Welt, die zu einer bestimmten Anleitung was wissen möchten oder die fragen, kann ich den Variante auch aus dem und dem Garn stricken oder in Zeile X von Anleitung Y verstehe ich das und das nicht. Oder, also da sind immer ganz, ganz viele Fragen, die ich dann immer versuche, möglichst zeitnah zu beantworten. Dann gibt es auch mittlerweile einige so Kooperationsanfragen oder Terminanfragen, ob ich dann und dann da und da sein kann oder ob ich bei der und der Aktion mitmachen will oder so. Und das ist auch, also das sind auch so Sachen, die ich dann nicht so einfach beantworten kann, weil ich da immer erstmal eine Entscheidung treffen und drüber nachdenken muss, was mir auch immer noch ziemlich schwer fällt. Ja, und dann bei Reverie muss man auch immer gucken, was sich da gerade so tut in meinen zwei Gruppen. Ich habe ja eine Strickmich-Gruppe, wo meine regulären Designs diskutiert werden und da tauchen eben auch oft Fragen auf von Leuten, die sagen, oh, ich stricke gerade den Matchmaker und mein irgendwas passt da nicht zusammen und wie geht denn das und so. Und da muss ich dann eben auch am Ball bleiben und mich kümmern, damit die Leute auch glücklich sind mit ihren Anleitungen. Dafür bin ich ja da. Das mache ich auch total gerne, weil ich finde, also wenn die Leute sollen Freude haben an dem, was sie machen, da mit meinen Anleitungen und das soll Spaß machen und nicht frustrieren und da helfe ich dann gerne weiter. Und die andere Gruppe ist der Strickmich-Club, wo ich eben jetzt übers Jahr verteilt 4 Designs mit 4 exklusiv gefärbten Garnen an die Clubmitglieder verschicke. Und da gucke ich natürlich auch ganz oft rein, was die Leute da tun und ob sie Fragen haben und ob sie mit der Anleitung zurechtkommen und wie das Garn ankommt. Und das finde ich nämlich schon auch ganz wichtig, dass da eben auch ja, alle Spaß haben und wenn sie sollen auch das Gefühl haben, dass sie mich jederzeit ansprechen können, wenn irgendwelche Fragen auftauchen. Und ja, das kostet aber auch Zeit. Also das mache ich dann auch noch. Und ja, und dann kommt es drauf an. Also in letzter Zeit habe ich viel an meiner Webseite rumgebastelt. Die habe ich jetzt ganz stark verändert. Da muss man sich dann auch erstmal hinsetzen und da rumbasteln mit HTML und WordPress und weiß ich nicht was und Fotos neu formatieren und so. Also das, da kam.
Das Archiv deines Blogs erstmal verstecken, damit
Ja,
Podcasterinnen sich schlechter
ich
vorbereiten
weiß, also da ist im
können.
Moment noch einiges im Argen und ich bin auch am Korrespondieren mit den Leuten, die dieses WordPress-Theme geschrieben haben. Also WordPress ist ja so eine Blogging-Software und man kann sich quasi so eine Optik dazu kaufen. Also es gibt welche, die kosten nichts und es gibt welche, die kosten was. Und das, was ich da jetzt laufen habe, das fand ich so schick. Da habe ich jetzt auch ein paar Dollars für ausgegeben. Und wenn man halt diese Optik dann gekauft hat, dann kauft man quasi diese Funktionsweise von der Webseite mit dazu. Und da ist eben manches tatsächlich noch nicht so, wie ich mir das wünsche. Aber da bin ich dran. Und ja, aber du hast das Archiv ja gefunden.
Ja, es ist jetzt auch wieder da.
Ja, genau.
Aber man kommt sonst auch über Ravelry auf die
Ja,
alten
ja,
Blogseiten noch
ja.
dazu, jedenfalls auf die meisten.
Ja, also ich möchte gerne das Archiv in der Seitenleiste stehen haben bei den Blog-Einträgen, damit man, also weil ich persönlich auch immer gerne so einen Blog so von vorne bis hinten durchlese und dann auch immer den nächsten Post und den älteren Post, wenn ich das noch nicht kenne und so. Und das funktioniert im Moment leider auf der Webseite noch nicht, aber ich bin da dran und ich bin mir sicher, dass ich da in den nächsten Tagen eine Lösung für finden werde.
Also doch, also wenn du jetzt auf deiner Seite bist, hast du rechts das Archiv, jedenfalls nach Monaten.
Echt? Auf welcher Seite bist du denn jetzt gerade?
Und da auf der Strick mich, also frische Texte. Strickmich.frischetexte.de
Ja.
slash Archiv slash und dann steht da Bands
Ja,
und da
genau.
stehen die ganzen Monate.
Ja, genau. Das ist aber nur auf dieser Archivseite und nicht als Seitenleiste auf allen
Okay.
Seiten zu sehen, ja. Aber immerhin, wer möchte, der findet das. Und im Moment ist das quasi die Möglichkeit, wie man die alten Blogposts sehen kann. Ja, aber da bin ich halt viel am Rummachen. Und sonst ist es, mache ich es, also wenn ich gerade ein Modell stricke, mache ich es dann auch oft so, dass ich mich tatsächlich vormittags aufs Sofa setze, irgendeine nette Fernsehserie anmache und dann mein Modell weiter stricke für 1, 2 Stunden. Und wenn ich dann damit fertig bin, wenn ich ein Modell fertig gestrickt habe, dann habe ich ein paar Tage damit zu tun, die Anleitung aufzuschreiben, die ins Deutsche zu übersetzen, weil ich schreibe die Anleitung immer erst auf Englisch, weil ich finde, dass die englische Stricksprache so einleuchtender und einfacher ist als die deutsche. Deswegen, also die erste Version der Anleitung ist immer auf Englisch. Dann übersetze ich das, dann mache ich die Fotos, die mache ich alle selber mit Selbstauslöser hier in meinem Zimmerchen. Hier habe ich eine Ecke, wo ich mich dann immer hinstelle, wo das Licht gut ist, wo ich das mache. Aber Fotos machen dauert auch, also es dauert auch mindestens einen halben Arbeitstag, bis das so weit ist, weil da muss ich hier alles umräumen, da muss ich mich hübsch machen, da muss ich mein T-Shirt bügeln. Ja, also was, ja, ne?
Dinge, die man nicht sonst nicht
Der
tut, ne?
T-Shirt bügeln, es gehört normalerweise nicht zu meinem Repertoire, also das mache ich wirklich
Nee.
nur fürs Foto.
Ich
Ja,
kenne
da
das.
muss ich meine Haare machen und ja, das dauert dann halt alles und da muss ich vielleicht auch noch staubsaugen in dem Zimmer, damit da nicht die Staubmäuse rumfliegen im Foto und so. Also da bin ich, also die Fotos für ein Modell zu machen, da bin ich auch einen halben Tag mit beschäftigt. Oder jetzt, ich habe so ein paar kleine Videos gedreht, wo ich zeige, wie man mal meine Tücher trägt, also die Tücher, bei denen die so Multifunktionstücher sind, habe ich jetzt so ein paar, also die man entweder so schlauchmäßig über den Kopf ziehen kann oder sich umwickeln kann. Da gibt es zum Beispiel Viajante oder Sleeves oder was hatte ich noch, Tubularity. Und ich finde immer, dass das auf den Fotos nicht so gut rüberkommt. Und da hatte ich jetzt neulich eine Veranstaltung bei Maje Grübsche Frankfurt. Maje
Masche
Grübsche, genau. Die
Grübsche.
heißen auch so, das schreibt sich auch Maje Grübsche mit Doppel-B und so. Die sind total klasse. Also, das ist eine Gruppe von Strickerinnen, da sage ich nur Hut ab. Die haben da eine Veranstaltung auf die Beine gestellt mit einem riesen Buffet und mit Ständen. Und die hatten die ganze Halle dekoriert mit selbstgestrickten Tüchern nach meinen Entwürfen. Also, ich wäre echt fast rückwärts umgefallen, als ich das gesehen habe. Die hatten die ganze Decke vollgehängt mit Lefties und Nuvems und Hitchhikern und
Cool.
alles Mögliche. Ja, also auf jeden Fall war ich bei denen und habe da dann eben auch meine Designs gezeigt. Und da waren dann alle ganz begeistert von Sleeves, also von diesem Tuch, was man auch so als Jäckchen anziehen kann. Und da haben alle gesagt, ach so geht das, das sieht man auf den Fotos gar nicht. Und ach ja, und zeig mal und so. Und dann habe ich gedacht, wenn man das tatsächlich so live erklären muss, dann mache ich da doch mal so ein Video von. Und ja, und da muss ich dann natürlich auch mein Zimmer umräumen und mich hübsch machen und so weiter.
Das T-Shirt
Das
bügeln.
T-Shirt bügeln und ich weiß gar nicht, ob ich dafür das T-Shirt gebügelt habe, aber ja, auf jeden Fall muss es alles einigermaßen ordentlich aussehen und auch mit sowas, man denkt immer, das ist so klein und nebenbei und so ein Video dauert nur 2 Minuten, aber bis man das alles im Kasten hat, vergeht viel Zeit tatsächlich. Ja, nee, aber ja, also Fotos machen tue ich dann und dann eben das Layout für die Anleitung machen und dann alles nochmal Korrektur lesen und Probe stricken. Also ich stricke meine Sachen selber Probe, indem ich einmal nach der englischen und einmal nach der deutschen Anleitung da das stricke. Es gelingt mir meistens auch ganz gut, mich total dumm zu stellen und so zu tun, als hätte ich diese Anleitung nicht selber geschrieben. Und wenn ich das dann alles habe, dann geht die Anleitung live auf Reverie und steht dann da den Userinnen zur Verfügung. Und Dann muss ich aber auch noch darüber posten bei Facebook und bei Twitter und bei Ravelry und darüber bloggen und so weiter. Und das ist natürlich immer der tollste Moment und der Höhepunkt, so wenn man sieht,
Guck mal, was ich
ja,
gemacht habe.
genau, wenn das dann da draußen ist und dann die Leute, die ersten kleinen Herzchen kommen und man und jetzt irgendwie, wenn nach 2 Stunden schon die erste angefangen hat, das anzuschlagen oder so, das ist immer, ach, das ist echt so schön. Also da freue ich mich jedes Mal total drauf und das ist wirklich jedes Mal ja, ein totales Highlight für mich, wenn ich eine neue Anleitung live stelle. Also das macht auch schon echt super viel Spaß. Aber das Stricken an sich ist schon eher ein kleiner Teil so von meinem Arbeitstag. Also dann abends, wenn dann, also so zwischen 14 und 15 Uhr ist mein Arbeitstag dann auch rum, weil ich dann los muss und die Kinder aus der Kita oder aus der Schule abholen. Und der Nachmittag bis abends um 8 ist dann ganz in der Hand der Familie quasi. Und abends, wenn ich mit meinem Mann auf dem Sofa sitze, dann hole ich nochmal das Strickzeug raus und dann stricke ich nochmal 1, 2 Stunden. Aber ja, also so muss man sich das ungefähr vorstellen. Also ich wünschte, ich könnte mich 8 Stunden an mein Strickklavier setzen, wie die Jungs von ABBA. und das so machen. Aber ja, aber es ist irgendwie auch schön, weil es ja sehr viele unterschiedliche Tätigkeiten sind, weil es nie langweilig ist. Es ist immer sehr abwechslungsreich. Und vielleicht wäre es auch so, wenn ich irgendwie 6 Stunden am Tag nur stricken müsste und alles andere von anderen Leuten machen ließe, dann hätte ich wahrscheinlich auch gar nicht so viel Spaß dran, denke ich. Also die Abwechslung ist auch schon
Hast
schön.
du auch deinen Pullover-Selbsttest gestrickt? Du hast ja auf der Nitty den Joni.
Ja.
Hast du da dann, oder hattest du da Teststrickerin für, damit du sehen konntest, ob das mit dem Gradieren auf andere Größen hinkommt? Oder wie lief das bei Nitty? Haben die denn die Größen dann testgestrickt?
Nee, bei Nitti, die stricken, glaube ich, gar nichts Test, aber die haben Tech-Editoren. Also die haben Leute, die eine Anleitung so durchrechnen können, dass sie finden, ob da Fehler sind. Also und das ist eigentlich auch das, was die Profis so machen. Ja, also Teststricken ist die eine Möglichkeit. Aber dieses tatsächlich professionell das alles durchzurechnen, das ist eben die andere Möglichkeit. Und ich hatte dieses Umrechnen auf die Größen, habe ich selber gemacht bei dem Pulli. Und da ist dann aber noch die Mandy, wie heißt sie weiter, weiß ich im Moment nicht. Aber diese eine Mitarbeiterin bei Nitti hat das sich dann quasi alles nochmal ganz genau angeguckt und alles nochmal durchgerechnet. Und ja, und bisher sind auch, also zumindest bei dem, was auf der Nitti-Seite steht, waren jetzt, soweit ich das mitbekommen habe, auch keine Fehler drin. Bei der Übersetzung, die dann ins Deutsche, also vom Englischen wieder ins Deutsche passiert ist, die jemand anderer für mich gemacht hat, wo ich auch sehr dankbar für bin. Da hatten sich, glaube ich, 1, 2 kleine Fehler eingeschlichen, die ich aber auch mittlerweile korrigiert habe. Also es kann natürlich immer passieren, dass mal irgendwo ein Zahlendreher drin ist und so. Und bei Ravelry, bei diesen Download-Patterns, hat man ja glücklicherweise als Designer die Möglichkeit, die Leute anzuschreiben und zu sagen, hier, da ist mir ein Fehler unterlaufen, tut mir sehr leid, ich habe ein Update von der Anleitung gemacht. Bitte ladet euch die runter, bevor ihr mit dem Stricken anfangt. Und ich weiß, dass es total frustrierend ist, wenn man eine Anleitung strickt und da ist ein Fehler drin. Deshalb, also es ist mir auch immer total unangenehm, wenn das passiert. Aber wir sind alle nur Menschen und auch bei einem testgestrickten Pattern können noch Fehler drin sein. Ne? Also es ist, da muss man einfach mit rechnen. Wir sind alle
Ja,
keine Maschinen.
ich hab letztes Jahr ein Tuch gestrickt, das ist in einem Buch drinne. Und es ist bekannt, dass da Reihen falsch sind. Und es hat ein Update gegeben online und da ist der Fehler immer noch drinne. Und es ist eine sehr bekannte Designerin. Ja,
Ja, das war
aber
schon.
da bin ich dann ja auch froh, dass es Ravelry gibt, wo man dann jemanden hat, die hat wirklich Wort für Wort aufgeschrieben. Ich meine, ich arbeite ja sonst lieber mit Charts.
Ja.
Also sie hat wirklich die eine Reihe, wo ich auch überhaupt nicht klar kam, hat die wirklich ausgeschrieben. Da saß ich da also mit dieser geschriebenen Anleitung und habe das wirklich danach nachgestrickt. Also dann bin ich total dankbar dafür, dass wenn Designer und Designerinnen sich die Mühe machen, dann wirklich sagen, hier ist ein Update. So doof das ist, wenn man dabei ist und dann Fehler ist, aber dann hat man dann jedenfalls fürs nächste Mal die korrigierte
Ja,
Anleitung.
genau. Nee, also das finde ich auch total wichtig. Also wenn mir jemand schreibt und sagt, da ist ein Fehler, dann nehme ich das auch total ernst und gucke es mir auch wirklich alles ganz genau an. Und wenn da eine Korrektur zu machen ist, dann mache ich die auch sofort, weil also ich könnte da, das könnte ich überhaupt nicht ertragen, dass da ein Fehler drin ist, um den ich mich nicht kümmere, ne? Weil da ist, wenn da was zu tun ist, dann muss das auch gemacht werden. Und wenn Leute Fehler finden, bekommen Sie von mir auch immer als Dankeschön eine Anleitung geschenkt, eine andere. Weil, ja, weil also wenn jemand die Anleitung schon so weit gestrickt hat, dass er da einen Fehler gefunden hat und sich da dann auch so weit schon mit beschäftigt oder möglicherweise drüber geärgert hat, dann möchte ich da natürlich mich erkenntlich zeigen und mich dafür entschuldigen. Und dann gibt es eine freie Anleitung. Also könnt ihr alle losgehen und Fehler suchen. Dann kriegt ihr alle freie Anleitungen von mir. Aber nur, wenn es wirklich ein Fehler ist.
Obwohl ich festgestellt habe, meistens liegt es nicht am Muster, sondern an, es ist 22:30 Uhr und ich bin einfach nicht mehr in der Lage, 5 und 5 zusammenzuzählen. Muss ich ja dann eher zugeben.
Ja, das ist. Ich kriege auch oft E-Mails von Leuten, die meinen, einen Fehler gefunden zu haben. Und oft ist es dann so, dass sie, also weil ich nicht alle sofort beantworten kann, alle E-Mails, oft ist es dann so, dass sie ein paar Stunden später schreiben, ach nee, doch nicht, ich habe es jetzt kapiert, so und so geht's. Also ja, aber es ist trotzdem, wenn man irgendwie ein Problem hat mit einer Anleitung von mir, ist es nie falsch, mich zu kontaktieren. Am besten per E-Mail an meine quasi Serviceadresse strickmich@frischetexte.de. Da kriegt man auch zuverlässig eine Antwort. Wenn man mich bei Twitter oder bei Facebook anschreibt mit ganz speziellen Fragen, ist es ein bisschen schwieriger, weil ich finde das sehr unübersichtlich bei Twitter oder Facebook und so Pattern Hilfe zu geben. Das mag ich am liebsten über E-Mail und wenn man mir da schreibt, dann kann zwar mal 1, 2 Tage dauern, aber normalerweise antworte ich dann auch darauf und bin hilfreich.
Ich nutze ja dann auch gerne die Schwarmintelligenz und poste dann bei der Designerin in der Gruppe bei Ravelry, so sie dann eine hat.
Ja.
Und das habe ich jetzt auch gerade gemacht, weil ich einfach zu blöd war, den Shirt für Susus Petals, was ich gerade stricke, zu lesen. Und da hatte ich dann das Glück, dass mir dann zwei andere Strickerinnen helfen konnten.
Ja,
Dann muss die Designerin da nicht unbedingt noch drauf.
das ist oft die schnellste Möglichkeit, ne? Weil ich, wie gesagt, ich sitze ja nicht immer permanent am Computer, weil ich halt auch mich einen großen Teil des Tages eben um meine Kinder kümmere oder bei Leuten, die in einer anderen Zeitzone unterwegs sind, weil ich dann schlafe oder was auch immer. Und
Schlaf.
ja, muss auch sein. Und da ist es tatsächlich dann oft die schnellste Möglichkeit, einfach in der Reverie-Gruppe zu posten. Hier, da ist das und das, wie geht das? Und da sind eigentlich dann immer Leute unterwegs, die sich da auch auskennen und da antworten können. Ich habe mittlerweile auch eine Co-Moderatorin in meinen Gruppen, die Katharina. Die ist auch tatsächlich in einer anderen Zeitzone. Die wohnt in New Jersey und die kann auch zu fast allen meinen Anleitungen super kompetent helfen, weil das eine ganz tolle Strickerin ist, die auch fast alle meine Anleitungen gestrickt hat. Und entweder ist sie da oder ich bin da oder es sind andere erfahrene Strickerinnen unterwegs und die können auch eigentlich immer gut weiterhelfen.
Nein, der Hitchhiker ist jetzt 14.232 Mal bei Ravelry eingestellt worden. Ich denke mal, da kann man dann auch
Ja.
schon viele Leute finden, die dann auch einen Kommentar dazu abliefern
Ja,
können.
das kann gut sein. Ja, da ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass man da Hilfe kriegt. Das stimmt. Ja.
Und wie machst du das beim Design? Hast du Stift und Papier oder strickst du einfach erstmal drauf los und probierst was aus?
Also ich bin großer Fan von Geometrie und ich habe so ein Heft, oder ich habe mittlerweile schon mehrere Moleskine-Hefte voll gemalt mit irgendwelchen Skizzen und ich habe einen ganz weichen Bleistift, so ein Künstlerbleistift, den habe ich mir mal gegönnt, einen 6B Graphit sonst wie Bleistift und ein Radiergummi und ein Geodreieck und dann setze ich mich hin und fange an, da irgendwelche Formen hinzumalen. Und ja, also ganz viel ist bei mir wirklich, dass ich dass ich mit dem Bleistift anfange, irgendwas aufzumalen und überlege, geht das auch in die Richtung oder geht das auch so und so rum und wie kann ich denn das und das stricken, wenn ich keine linken Maschen will. Und manchmal mache ich dann auch, also zum Beispiel beim Matchmaker, das ist ein riesengroßer Loopschal, der so eine Dreiecksform auch hat. Also man könnte ihn auch als kleines Dreieckstuch tragen. Und der wird auch komplett kraus rechts gestrickt und nie in der Runde, aber er wird hinterher rund. Und dafür habe ich, da habe ich so ein Papiermodell gebastelt. Also
Cool.
habe ich so ein Papierdings genommen und habe dann damit rumgespielt und mit einem Prittstift dann das zusammengeklebt und zusammengefügt. Und das war sehr witzig. Da saß ich dann am Küchentisch und hab mit diesen Papierschnipseln rumgespielt. Und dann kamen meine Kinder dazu und meinten dann, oh, was machst du da? Ich so, ja, ich mache ein neues Strickpattern und das geht so und so. Und hat mein Sohn sich hingesetzt, hat auch Papier geholt und Schere und dann auch so Dreiecke ausgeschnippelt und die zusammengeklebt. Hat gesagt, Mama, guck mal hier, ich habe auch ein Pattern gemacht, das kannst du kurz zeigen. Das war echt
Cool.
süß. Und dann fingen sie da beide an, irgendwelche Konstruktionen aus Papier zu machen und so. Also es ist, glaube ich, für die Kinder auch durchaus anregend, wenn ich da anfange, irgendwas zu basteln.
Also meine Kinder finden es grundsätzlich cool, wenn ich stricke.
Ja.
Und sie möchten jetzt auch gerne stricken und sitzen auf meinem Schoß und stricken mit. Also,
Schön.
und wenn ich dann Papier und Klebe hätte dabei, das wäre natürlich noch geiler.
Ja, mit Stricken haben meine das nicht so, aber ich stricke eigentlich auch meistens nicht, wenn sie dabei sind, weil Stricken ist für mich echt so, da will ich meine Ruhe bei haben. Also das ist irgendwie so mein kleiner Urlaub im Kopf, so ein bisschen. Und wenn da Kinder um mich rumspringen, also man kann es ja sehr gut machen eigentlich, weil du kannst das Stricken ja ständig, du kannst es ja problemlos unterbrechen, gerade wenn es eine Socke ist oder so. Aber irgendwie weiß ich nicht. Meistens, wenn die Kinder um mich rumwuseln, habe ich nicht so die Muße dafür. Und das mag ich lieber, wenn ich alleine oder mit meinem Mann wirklich gemütlich irgendwo sitze und dann stricke. Ja,
Ja,
aber mein Sohn hat schon angefangen zu häkeln. Das habe ich ihm mal gezeigt und das hat er dann auch alleine gemacht. Da hat er sich dann in sein Zimmer gesetzt und hat einen kleinen Teppich gehäkelt.
das ist doch auch cool.
Ja, finde ich auch.
Ja, ich stricke eigentlich ständig. Das ist echt der Vorteil bei Zwillingen. Die spielen ja, die sind immer auf dem gleichen Level beim Spielen. Die haben auch momentan noch total die gleichen Interessen. Und wenn ich dann so wie heute ihre Freundin dabei hatte, die drei haben also draußen im Garten rumgewuselt, ja, da habe ich dann immer nur mal ein Auge geworfen, ob sie nicht die Kaninchen von den Nachbarn freilassen. Ja, das ist nicht lustig, wenn das
Ja, nee, das
passiert.
glaube ich. Aber es ist, hört sich so ein bisschen nach Michel aus Lönneberger Streich an, was dann ja.
Sie haben letztens das Badezimmer unter Wasser gesetzt,
Oh,
zu
oh
dritt.
Mann.
Und bei einer Freundin haben sie sich die Füße lackiert.
Oh, die ganzen Füße dann.
Also von ihrer Freundin.
Oh, auch schön.
Ja.
Ja.
Sie sind halt fast vier. Und wenn man dann drei oder vier Mädchen in dem Fall auf einen Haufen hat, dann kann da schon mal sehr interessante Sachen bei rumkommen.
Ja, das glaube ich, ja. Ja, aber du sitzt dann im Garten und strickst, während die da spielen, oder
Ja.
ja. Ah ja. Ja, doch. Da.
Sonst komme ich ja zu nichts.
Doch, ab und zu mache ich das auch. Also wenn, doch, neulich habe ich das auch gemacht, weil ich da das Gefühl hatte, ich will irgendwie gerne vorankommen. Und da habe ich tatsächlich dann auch mal draußen auf der Bank gesessen, während die Kinder im Hof Fahrrad gefahren sind. Aber das ist echt die Ausnahme. Also ich. Es ist immer, glaube ich, noch aus der Zeit, wo ich irgendwie das Gefühl hatte, die springen mir in meine Stricknadeln und rupfen alles auseinander oder so oder fingern alles an oder kommt ein Kind mit Klebhänden und fasst deine Wolle an, die schöne Wollmeise oder so und nee, das ist.
Haben sie auch recht schnell gelernt, auch dass sie nicht in mein Spinnrad greifen
Ach
dürfen.
was, ja.
Also sie sitzen dann auf dem Schoß und halten dann die Wolle mit, also die Rohwolle.
Ja.
Und das finden sie super. Vor allen Dingen ist das ja so schön einschläfern. Letztens ist dann die größere beim Spinnen auf meinem Arm eingeschlafen. Das ist dann ein bisschen unbequem.
Ja.
Aber letztendlich finden die das super. Und ich war dann auch mit im Kindergarten mit dem Spinnrad, wo mich dann auch einer dann als Rumpelstilzchen bezeichnet hat.
Ja,
Aber ich bin dann auch die Mutter, also das ist die strickt, ne?
ach was.
Also die Mutter von den beiden, das ist die strickt und spinnt. Also ich bin bekannt wie ein bunter Hund bei den 150 Kindern da in dem Kindergarten.
Ja, das war klasse.
Du hast es aber gerade gesagt, Socken kann man ja hinlegen, aber Socken ist ja so ein Thema für dich, oder? Weil am Anfang, ich habe, wie gesagt, deinen Blog jetzt durch. Da, du trägst super gerne Socken, schriebst du, aber irgendwann hast du gesagt, so, nee, nicht mit mir. Also Socken stricken ist doch irgendwie doof. Und wenn man dann weiterliest, dann liest man erst so, hier Jan Minissima, da Spiceman. Und auf einmal so, hey, ich habe da mal ein Sockenmuster
Ja,
entworfen.
das ist mein Sockenmuster war eher so ein, war so ein Versuchsballon. Ja, also weiß auch nicht. Also mit dem Sockenstricken, da hast du recht, da habe ich am Anfang habe ich da echt mit gehadert, aber auch deshalb, weil ich das von früher nur mit Nadelspiel kannte. Ne? Meine Oma hat mir das beigebracht, diese normalen Top-Down-Socken, die man halt am Schaft anfängt und bis zur Ferse runterstrickt und dann mit Nadelspiel. Und ich habe mir, glaube ich, mit 12 mal ein paar Socken gestrickt und war dann auch voll froh, dass ich das fertig hatte. Aber meine Oma hat uns immer mit gestrickten Socken versorgt, deshalb war ich da so ein bisschen verwöhnt. Ne? Ich kannte immer handgestrickte Socken und fand das super. Aber die so mit Nadelspiel selber zu stricken, das fand ich echt so ein bisschen nervig. Und erst als ich dann Magic Loop, also diese Technik, wo du halt mit einer langen Rundstricknadel, wo du an der Seite jeweils diese Schlaufe rausstehen lässt, Socken strickst, das war echt eine Offenbarung. Da habe ich dann gemerkt, oh, das ist ja gar nicht so schwer und das geht ja auch ohne Nadelspiel und ohne, dass einem ständig irgendwas piekt oder ständig irgendwo eine Nadel rausrutscht und so. Und seitdem ist es eigentlich, dass ich so, also es ist immer noch nicht so mein allerliebstes, weil ich denke dann auch oft, Mensch, so eine tolle Wolle und die verschwindet dann im Schuh und schade irgendwie. Aber so einfach eine Socke als Projekt zu haben, finde ich gut, weil man es auch zur Knit-Night mitnehmen kann, ohne dass man irgendwie Schwierigkeiten kriegt und hinterher alles wieder aufribbeln muss, weil man die ganze Zeit so abgelenkt war, weil man nur gequatscht hat. Also das ist der eine Aspekt und der andere ist auch, dass ich mittlerweile meine Kinder sockentechnisch total verwöhnt habe und deshalb Socken stricken muss. Also mein Sohn hat irgendwie so, weiß ich nicht, 8 Paar handgestrickte Socken, die ihm im Moment passen. Und wenn die dann alle in der Wäsche sind, dann kommt er morgens angelaufen, Mama, ich habe keine Wollmeisesocken mehr. Mama. Und ich dann, ich habe ja schon irgendwie so 2 Paar Socken aus Wolle gekauft für ihn, damit er im Winter dann warme Füße hat. Und ich so, ja, hier sind noch Wollsocken, zieh doch die an. Nee, ich will richtige Wollsocken, ich will Wollmeisesocken. Ja.
Kleiner Gans
Ja,
noch.
genau, ne? Und soweit ist es schon gekommen. Mein Mann lacht sich jedes Mal schlapp, wenn das vorkommt. Aber insofern muss ich auch Socken stricken. Und mein Sohn trägt mittlerweile Schuhgröße 36. Das sind also auch schon richtige Projekte.
Richtige Socken.
Ja, genau. Und deshalb komme ich da nicht mehr drum rum. Aber ich find's auch okay. Also gerade diese, also mein liebstes Muster sind ja die Spiceman von oder Spice Kids von Janissima. Das sind so Toe-Up-Socken, die wirklich glatt recht sind und super bequem sitzen und auch richtig toll sind zu stricken. Und die mag ich sehr gerne und die stricke ich eigentlich so routinemäßig für mich und für meine Mutter und für die Kinder und ja. Ja.
Meine Kinder bestellen jetzt auch langsam. Also ich habe sie dann letztes Jahr mit jedem ein paar Socken abgespeist, aber ich muss mal gucken, wie weit ich denn da noch. Sie bestellen aber auch immer Klamotten. Also
Ach so, du
ich, du
nähst
musst
ja
mir
auch so
jetzt.
viel, ne?
Ja, aber nicht für die Kinder. Ich bin da. Ja, das musst du mal denken. Ich ziehe meine Kinder nicht gleich an. Aber wenn ich dann nähe, wollen sie genau das Gleiche haben. Das heißt, ich bin gefangen in diesem einen Muster zweimal mit dem gleichen Stoff. Und so weit geht meine Konzentrationsspanne beim Nähen dann nicht. Aber du nähst ja auch.
Ja, es
Taschen.
gab da ein paar Gehversuche in diese Richtung im vergangenen Jahr, weil ich habe ja, wie mein Mann immer so korrekt bemerkt, ich habe ja so ein bisschen so einen Taschentick. Und ich war dann irgendwie, ich wollte gerne eine neue Tasche, meine alte sah schon so angeschraddelt aus und ich wollte gerne die perfekte Tasche. Und dann war ich auf der Suche nach der perfekten Tasche und habe sie natürlich nicht gefunden. Und da habe ich gedacht, Mensch, dann, ich könnte mir doch die perfekte Tasche nähen. Ne? Also für den Zweck. Also Mama, die mit 2 Kindern in der U-Bahn unterwegs ist und strickt. Ne? Also das war sozusagen die Zielgruppe für meine perfekte Tasche, nämlich ich selber. Und Ja, also ich brauchte dann eine Tasche, wo man die Wasserflasche dann außen hin machen kann, damit sie nicht innen drin ausläuft, wo das Strickzeug ist und dass man ganz schnell an die Kekse und den Müsli-Riegel rankommt, wenn in der U-Bahn plötzlich ein Kind schreit, ich habe Hunger und so weiter und so
Krass.
fort. Ja, und schnell Zugriff auf Taschentücher und Feuchttücher und aber auch die Möglichkeit, irgendwie elektronische Geräte so unterzubringen, dass sie nicht mit dem Essen und dem Trinken kollidieren und so, ne? Also das war sozusagen die Tasche, die ich wollte. Und dann habe ich auf, ja, also und das gab es nicht und ich wollte dann aber gerne eine aus Leder und ich habe so eine alte Nähmaschine von meiner Oma, die ich aber eigentlich bis dahin noch nie benutzt hatte und jetzt wollte ich mit dieser Tasche, mit dieser Nähmaschine mir eine Ledertasche nähen. Ist natürlich super schwierig, weil mit Leder zu arbeiten mit einer normalen Nähmaschine ist eigentlich Quatsch, weil der Motor nicht so stark ist, dass man da gut immer durchkommt durch diesen dicken Stoff.
Ja.
Na, also durch das dicke Leder. Also es ist wirklich schwierig. Aber ich habe dann einen Craftsy-Kurs gemacht. Also Craftsy ist so eine Plattform, wo man so Videokurse belegen kann. Also gibt es auch ganz viele zum Thema Stricken. Den kennst du bestimmt, ne?
Knit to Flatter.
Ja, genau.
Ich bin da immer dabei, den Knit to Flatter zu gucken.
Das ist auch super von Amy Herzog, wo sie einem
War super geil,
erklärt,
also.
welche Strickklamotten einem gut stehen und welche nicht, so abhängig davon, großartig. Also ja, also ich bin totaler Craftsy-Fan und habe dann eben diesen Kurs Making Leather Bags gemacht und habe das dann auch mit dessen Hilfe es tatsächlich geschafft, zwei Ledertaschen zu nähen. Aber es war sehr frustrierend im Vergleich zum Stricken, weil gerade bei Leder, ne, wenn man das dann einmal genäht hat und dann da die Löcher drin sind, du kannst es, wenn du es wieder aufmachst, kannst du das Leder wegwerfen im Grunde, weil diese Löcher drin sind. Oder du musst das alles dann kleiner schneiden und dann nochmal kleiner machen und so. Und ja, und auch dieses Langwierige und dass man erst planen und zuschneiden und hinpuzzeln muss und so, da fehlt mir so ein bisschen. Es fehlt mir ein bisschen die Geduld und es fehlt mir ein bisschen auch das schnelle Erfolgserlebnis, was ich beim Stricken viel eher habe, obwohl das Stricken ja eigentlich ein langsamerer Prozess ist. Ja. Deswegen nähen ja und ich wünschte mir auch immer, ich könnte es besser oder hätte mehr Zeit und Geduld, mich damit zu befassen. Und ich bewundere auch Leute, die das super können, so wie du. Aber ich glaube, ich brauche noch eine Weile, bis ich da so richtig mit warm werde. Und vielleicht muss ich auch tatsächlich erstmal mit einfacheren Dingen
Also ich habe
anfangen, ne?
festgestellt, dass Kinderkleider super sind.
Weil die so gerade sind
Weil
immer, ne? Oder?
ja, die haben ja noch nicht so viele Kurven. Und wenn das dann ein bisschen weiter ist oder ein bisschen größer, dann wachsen sie rein. Oder wenn der Rock halt ein bisschen kurz ist, dann machst du unten noch ein Volant ran und dann sagst du, ist halt ein Stufenrock. Und wenn es dann nicht passt oder nicht so toll geworden ist, dann passt es halt 6 Monate. Dann haben wir jedenfalls Klebe drauf und Grasflecken, die nicht wieder rausgehen. Und dann ist es aber auch nicht schlimm, so.
Ja.
Wobei ich dann immer denke, wenn ich mich dann schon mal zum Nähen motivieren kann, dann nähe ich dann lieber auch für mich. Weil ich habe dann da auf der anderen Seite auch mehr von. Ich habe auch einfach so viel Stoff. Weil Stoff kaufen geht ja genauso schnell wie Wolle
Also
kaufen.
du hast auch einen Stoffstash.
Ja, und ein Faserstash.
Aha. Ja. Du hast einen großen.
Obwohl der Faserstash hält sich echt in Grenzen.
Ah, dann
Ich.
hast du ein großes Haus, wo du das alles drin unterbringen kannst, oder?
Nee, wir haben
Ach
Reihenhäuschen.
so.
Wir haben so ein Reihenhäuschen und ich habe die Wolle einfach ordentlich in Sammlerboxen gequetscht. Und ich versuche auch gerade keine Wolle zu kaufen.
Okay. Und
Also
die
ich
hast du
versuche
dann
da echt.
gestapelt, diese Boxen irgendwo,
Ja.
oder? Mhm.
Ja, ich habe oben so ein Hobbyzimmer,
Ja.
da ist das alles eingebaut. Da hat mein Mann seinen Computer, dann kann er Computerspiele spielen. Und ich habe dann da meine 3 Nähmaschinen und meine Wolle und meinen Stoff. Und
Drei
aber der,
Maschinen. Drei.
ja,
Wow.
eine zum Nähen,
Ja.
also eine Nähmaschine, dann habe ich eine Overlock, die also die Kanten versäubert. Und dann habe ich mir dieses Jahr so eine Maschine gekauft, die die T-Shirt-Säume näht.
Ah. Ja, braucht man
In der
dann, ne? Ist so.
Also die dritte hätte ich überhaupt nicht gebraucht. Also die dritte war echt Luxus. Wegen Elterngeldnachzahlung nach Zwillingsurteil.
Ah ja.
Wo wir dann auf einmal eine ganz schicke Elterngeldnachzahlung gekriegt haben, die dann den Ausbau zum Teil finanziert hat und mir eine neue Nähmaschine.
Ja, ach, ist doch auch schön.
Ja.
Ja, fein. Ja, nee, super. Ja.
Du hast ja jetzt ja auch einen Garnclub, ne? Da wär
Genau.
ich zu gerne drinne
Bist du
gewesen.
da nicht drin? Ich dachte, du wärst
Nee,
da
nur in der
drin.
Gruppe.
Ach
Ich bin in der
so.
Gruppe, aber das war dieses Jahr einfach finanziell nicht dabei.
Ja, genau. Ich hab meinen Strick mich Club.
Ziemlich cool.
Ja, das freut mich, dass du das cool findest. Hast du mal geguckt, wie die Sachen aussehen und
Ich
die
guck mir die
Farben?
Spoiler alle an,
Ja.
alle. Und dann sitze ich da und denke so, oh Gott, hättest du bloß.
Ja, das freut mich natürlich zu hören. Ja, nee, das ist ein ganz tolles neues Projekt, wo mein Mann mich bei unterstützt, weil also ich bin ja eher die Designerin und Strickerin und ich habe mit so Logistik und Organisation und Päckchen packen und DHL kommt und so, habe ich nicht so, also da habe ich nicht so richtig Lust zu. Und da hat Peter aber gesagt, pass mal auf, wir machen das, ich kümmere mich um diese ganzen Sachen und du entwirfst ein paar schöne Dinge und dann liefern wir den Strickerinnen eben auch ein tolles Garn dazu. Und das ist für mich als Designerin halt total toll, weil da sind jetzt großartige Färberinnen, die extra für mich und mein Design eine Farbe machen. Das ist so super. Das ist echt ein Traum, der in Erfüllung geht. Und also auch die Färberinnen kennenzulernen. Also ich habe ja in meinem Blog die dann vorher alle vorgestellt. Ich habe die besucht und also ja und habe mit denen geredet über das, was sie machen und haben wir über die Farben gesprochen und so. Und es war auch echt eine Riesenbereicherung für mich, diese Leute persönlich kennenzulernen. Also zum Beispiel Miriam Jaas hier, die Künstlerin aus Hamburg, die diese Welthasewolle färbt mit diesen ganz irren Farben, die echt was Besonderes sind. Ja, und dann, ja, also Miriam kennenzulernen war echt klasse und die Zusammenarbeit mit ihr war auch super. Und dann habe ich halt Claudia die Wollmeise besucht in Pfaffenhofen und durfte da ihre Werkstatt begucken und so. Also das war so toll. Also es war richtig großartig und eben auch ja Heike vom Wolkenschaf und der Kontakt mit den Damen von Dai vor Jahren war auch total super. Die habe ich jetzt leider noch nicht persönlich kennengelernt, die werde
Aber
ich.
das wird im September, ne?
Genau, die sind ja im September hier beim Wollfest Hamburg und da haben wir auch schon verabredet, dass wir irgendwie zusammen Kaffee trinken gehen oder ein Glas Wein oder was auch immer. Und ja, da freue ich mich eben auch schon drauf. Und ja, es ist auf jeden Fall ein Projekt, was jetzt für mich als Designerin eben total Spaß gemacht hat und immer noch Spaß macht. Wir sind ja jetzt noch dabei. Ja, und ich hoffe halt, dass es für die Strickerinnen auch schön ist, ne? Weil also ich glaube gerade dieses, dass man sieht irgendwie was, was jemand gestrickt hat und dann vielleicht doch, weil es aus einem besonderen handgefärbten Garn ist, dass man dann dieses Garn in dem Moment dann nicht bekommt. Ich glaube, das ist eben das, was Leute manchmal dann nicht so schön finden oder eben unbequem finden. Und wenn man dann das Garn gleich dazu bekommt, also ich denke, dass das schon dann den Spaßfaktor so ein bisschen erhöht, weil man sich nicht erst drum kümmern muss, wo kriege ich die Wolle her, sondern die hat man dann dabei und das ist dann noch was Besonderes. Und ja, also ich hoffe, dass es den Leuten gefällt. Und im nächsten Jahr werden
War
wir es
doch ein
wieder machen.
bisschen was für ein Überraschungsei.
Ja.
Also ich war ja damals in dem einmaligen Wollmeisen-Garn-Club drinne und das war dann immer so ein bisschen wie Überraschungsei und Weihnachten
Ja.
gleichzeitig. Also das ist schon cool, wenn man da dann so eine Lieferung kriegt und man kann das aufmachen und dann ist da das Muster dabei und also es war, also nicht, dass ich eins der Garne bereits verstrickt hätte. Weil die sind, ja, das sind so Sachen, die manchmal dann auch zu gut zum Verstricken
Ja,
sind.
gibt's auch.
Und wie läuft das mit den Färberinnen? Hast du denen dann das Muster vorgestellt und sie haben dann Farbvorschläge gemacht? Oder haben die Färberinnen gesagt, guck mal hier, das kann ich mir vorstellen, das Garn. Entwirf mal.
Ja, also es ist eher das Zweite, ne? Also auch damit die Planbarkeit und so für die Färberin da ist, haben wir, also ich hab von allen Färberinnen erstmal so Probepäckchen bekommen, wo ich dann eben gucken könnte, welche Qualität gefällt mir, was passt zu meinem Design, zu meinen Designs, wo kann ich, also ganz konkret, wo kann ich gut irgendwie auch ein Kraus-Rechts-Muster mitmachen, weil ich das ja eben häufig so habe. Und bei mir läuft ja der Designprozess eben auch ganz oft so ab, dass ich ein Garn sehe und dann denke, ja, genau, da muss jetzt das und das mit passieren. Also zum Beispiel die Farbe, die Dye vor Jahren für mich gemacht haben, das war so ein Blutrot mit einem kräftigen Stich ins Pink, also würde ich das beschreiben. Und dann habe ich mir das angeguckt und dann habe ich gedacht, Mensch, da musst du Herzchen draus machen, irgendwas mit Herzchen. Und dann habe ich ganz lange damit rumprobiert und rumgebastelt, bis dann eben dieses Tuch Knit Your Love mit dieser Herzchenkante dabei rausgekommen ist. Und deshalb, also passt es eigentlich so ganz gut, dass also die Designerin, die Färberin und ich, wir setzen uns halt zusammen und überlegen uns, welche Farbe in welcher Qualität das sein soll. Und wenn ich das dann habe, also die konkrete Umsetzung, was damit passieren soll, mache ich dann, wenn ich die Farbe und das Garn hier vorliegen habe. Aber eine ungefähre Vorstellung, in welche Richtung es gehen soll, habe ich dann schon. Ja.
Also inspiriert dich so generell oftmals Garn oder
Ja.
was inspiriert dich denn generell? So prägt dich auch so mal Norddeutschland? Ich bin sehr norddeutsch, ich gebe das ja zu. Ich könnte mir einfach auch nicht vorstellen, in den Bergen zu leben und meine Aversion gegen Dirndl ist, glaube ich, auch bekannt.
Ja,
Ja.
ich komme ja aus Schleswig-Holstein. Ich komme ja aus Bad Bramstedt, was ja ist ja nicht
Ja.
ganz so weit im Norden wie Kiel, aber schon, also in Bad Bramstedt fühlt man sich schon auch sehr, sehr
Das ist schon
norddeutsch. Ja,
Schleswig-Holstein.
genau.
Ich meine, Hamburg ist auch sehr norddeutsch.
Ja,
Und
das stimmt, aber.
bis Niedersachsen und MacPom bin ich auch und Bremen bin ich auch noch dabei, dass das Norddeutschland ist. Danach
Ja,
nicht mehr
nee,
so.
also ich bin tatsächlich auch mit der Vorstellung aufgewachsen, also südlich von Hamburg ist, also das ist nicht mehr Norddeutschland. Das war zumindest damals in meiner Vorstellung so. Mittlerweile bin ich da etwas, auch etwas großzügiger geworden. Nee, ich bin ja auch mit einem Baden-Württemberger verheiratet, also mit einem Schwarzwälder. Da muss man dann ein bisschen weltoffener werden. Ja, nee, aber inspirieren, ja, also in Hamburg haben wir ja leider nicht so wahnsinnig viel Natur, finde ich jedenfalls immer, aber natürlich so Themen wie Meer und Wind und Wellen und solche Dinge sind immer irgendwie da und eine Inspiration. Wobei, also ich stelle bei mir fest, dass ich viel einfach von so geometrischen Formen und so technischen Dingen, wenn ich sowas sehe, also oft einfach irgendwelche spannenden, ja, eben Formen, Architektur, irgendwelche Gegenstände, die eine interessante Form haben, sowas inspiriert
Davon habt
mich.
ihr in Hamburg ja nun massig.
Ja.
Also ich finde, wenn du die Hafencity fährst, da,
Genau, und die super
da ist ja
Elbphilharmonie.
alles.
Ich könnte mal ein Elbphilharmonie-Tuch machen mit so lauter so Ecken und Zipfeln aus so einem silbernen Glitzigarn.
Oder du machst da nachher so eine provisorische Kante ran,
Genau, die dann nicht.
damit es dann, falls mal vielleicht irgendwann fertig wird.
Genau, das provisorische Elbphilharmonie-Tuch, das nie fertig gestrickt wird, kann man dann immer so ein bisschen, wenn man gerade wieder Geld für das teure Glitzergarn hat, kauft man wieder mal 5 Meter davon und strickt wieder eine Ecke fertig. Das finde ich gut. Das sollte ich mal machen. Und dann lasse ich mir das Ganze hier von der Stadt Hamburg sponsern als PR-Geschichte.
Vielleicht sollten wir das auf dem Wollefest machen in Hamburg.
Ja, genau. Als Kunstprojekt. Das
Ja, so
Elbphilharmonie.
als Jahrenbombing.
Ja, die Elbphilharmonie zu Jahrenbomben fände ich ein bisschen aufwendig.
Nee, aber so als Tuch, wo jeder dran mitstricken kann.
Also nur so ein bisschen immer.
Ja, immer so ein bisschen.
Ja, das ist vielleicht ganz witzig.
Und jeder kann mal was von seinem eigenen Garn mitbringen. Möglichst teuer. Ich glaube, ich habe noch irgendwie einen Rest Kiviet oder so irgendwo liegen.
Und es muss schon grau oder silber sein, weil sonst ist es zu wild, oder?
Mist, das Gewicht ist nur braun, weil Natur, aber das.
Ja, aber wir sollten weiterdenken in die Richtung. Ich finde das gut. Also, ja.
Wir haben ja in Berlin schon Jahrenbombing zum zu den Revelanics aufgehängt. Also.
Ja, das wird sicherlich hier auch stattfinden. Also ich weiß da zwar nichts Konkretes über irgendwelche Pläne, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Wollfest Hamburg ohne ordentliches, anständiges Jahrenbombing stattfinden wird.
Ich sag nur, geh mal in die Hanseatic Knitters Group, da ist schon
Ach, da
was.
läuft schon. Ach, habe ich natürlich da nicht gesehen, ja.
Nee, ist erst seit heute
Ach
drin.
so.
Ich hatte nur gerade eben ja noch ein bisschen Zeit.
Ja, okay. Ja.
Ja, beim Wollfest gibst du ja auch einen Kursus. Bist du aufgeregt?
Bin ich aufgeregt? Ja, also ich
Hörtest
bin insofern schon ein bisschen aufgeregt, weil also ich habe zwar schon in meinem Leben einiges unterrichtet, aber noch nicht stricken. Und ich werde für diesen Kurs auch vorher nochmal einen Probelauf machen. Ja, also ich denke schon, dass ich interessierten Strickerinnen da was beibringen kann, weil es geht ja in meinem Kurs um provisorische Anschläge und ums Grafting, also ums im Maschenstich zusammenfügen. Und das sind zwei so tolle, wichtige Techniken, mit denen man echt sein Repertoire so riesig erweitern kann. Und das sind aber so Techniken, wo man so als mittelfortgeschrittener Stricker so ein bisschen Respekt vor hat vielleicht. Und das ist eigentlich gar nicht nötig. Und es ist so schade, wenn man dann sagt, man guckt sich ein tolles Pattern an und denkt so, wow, das würde ich gerne stricken. Und dann kommt dieses Stichwort drin vor, provisorischer Anschlag. Und ich erinnere mich noch, bei mir gab es auch echt eine Zeit, wo das ein Ausschlusskriterium war, wo ich dann dachte, na, kann ich nicht, mache ich nicht. Und da würde ich gerne quasi die Hemmschwelle den Leuten nehmen und eben verschiedene provisorische Anschläge üben und eben auch Grafting zeigen und das am Beispiel von meiner Anleitung Mostly Warmness, was eben so ein Kaul ist oder eben Handwarmers, also so Handstulpen. Ja, und ja, ich denke, dass das schon wird. Also ich weiß, wie es geht und ich habe schon mal, also ich habe mal Mikroökonomie Unterricht an der Uni gegeben. Also ich weiß, wie es ist, wenn man vorne steht und irgendwelche komplizierten Zusammenhänge erklären muss. Und ja, ich denke, das wird schon.
Und ich glaube auch, dass das mit dem Stricken einfacher ist als mit der Mikroökonomie.
Ja, da weiß ich nicht ganz genau, weil bei der Mikroökonomik, da konnte man einfach die Sachen immer an die Tafel malen. Ne? Also da konntest du dann sagen, hier, das ist jetzt X und das ist Y und hier, das ist die Nachfragekurve, hast dann das Gleichgewicht und oder hat den Leuten halt irgendwas vorgerechnet an der Tafel. Aber beim Stricken geht es ja darum, dass man eben eine praktische Technik mit den Händen zeigt. Und da habe ich aber jetzt auch, also ich war ja bei Vogue Knitting Live im Januar in New York, was ja eben so eine Strickerinnenkonferenz ist, wo auch ganz viele Kurse stattfinden.
Nur ich glaube, so 700 mal größer.
Ja, vielleicht. Aber da habe ich eben auch Kurse besucht und da habe ich eben auch gesehen, wie andere Stricklehrerinnen das machen. Die haben dann eben ein paar riesige Nadeln und ganz dickes Garn und die stellen sich dann hin und halten das über ihren Kopf und machen das dann vor, wie das geht. Und ich denke mal so oder ähnlich werde ich das auch machen. Ich werde wahrscheinlich meinen Mann als Testobjekt verwenden für diesen Kurs und der muss das dann lernen. Ja, du sag mal, ich wollte dich auch noch mal was fragen. Sag mal, du, dein Name, also du bist irgendwie quasi schon Strickpromi seit dem Beginn von Revelry, so ungefähr, ne?
Ich bin kein
Doch,
Strickpromi hier.
bist du. Und zwar, weil ich habe damals immer diesen Knitters Uncensored Podcast.
Ja, von Chris und Alan und die habe ich getroffen.
Echt, wo hast du die getroffen?
Ich bin nach Bayern geflogen.
Ach so.
Chris war meine Swap-Partnerin. Und die haben dann in, wie heißt das da? In der Nähe von Pfaffenhofen ist das auch.
Vaterstetten.
War so ein Wollfest.
Vaterstetten? Oder da gab es, glaube ich, noch so eins, ne?
Oh, es ist schon so ewig her. Und da bin ich runtergeflogen.
Genau, weil in irgendeinem Podcast haben die dich nämlich erwähnt. Ne? Genau, dass ihr da irgendwie gewesen seid und irgendwie alle beim Wollmeisterstand euch mit tausend anderen Leuten gekloppt habt um
Ja, so
Wollknäuel.
schlimm war das gar nicht, aber
Nicht?
Janissima war da.
Ja, genau. Und dann
Das
wolltet
war
ihr.
ziemlich cool.
Ja.
Also Wollmeise und Janissima auf einem Haufen und dann abends mit den beiden Bier trinken gehen, ne?
Ja,
Mit
schön.
Claudia und Marian. Und dann ja Alan und Chris und Evangeline. Und das war cool. War richtig genial. Kann ich nicht anders sagen. Das war
Ja.
das erste Mal so wirklich unter Stricker auf so einem Wollfest.
Ja.
Das haben wir ja hier in Norddeutschland so eigentlich nicht.
Stimmt, das braucht
Dass
man noch.
wir da dann irgendwie ohne Ende Wolle stöbern können. Und
Ja, das kommt
ich
sich
meine, das
jetzt.
ist die letzten Jahre besser geworden.
Ja, das stimmt. Ja, allmählich, allmählich wird es mehr. Und hast du, ja, ich fand es irgendwie so schade, dass dieser Podcast aufgehört hat, ne? Weil, also, es war echt, das habe ich mir total gerne angehört und das war auch, also, es war, glaube ich, auch so der Beginn des Wollmeisebooms, ne? Ich glaube, die haben das auch echt befördert, dass dann Wollmeise überall bekannt wurde und es hat einfach so diesen, ja, man hat sich mit seinem Wollmeise waren weniger alleine gefühlt, wenn man die denen zugehört hat, weil die waren immer noch ein bisschen verrückter als man selber. Und das fand ich aber total beruhigend, die dann irgendwie schwärmen zu hören. Und da habe ich gedacht, genau, ja, so ist es. Ich brauche auch noch mehr Wollmeise, so ungefähr.
Und dann hatte Jan Harlet hat dann ja irgendwann mal, glaube ich, Wollmeise bei sich als Projekt gehabt und habe ich gedacht, das habe ich auch,
Ja.
das habe ich auch.
Ja, nee, ich bin über die
Dann.
Jan-Harlet-Seite. Ich war nämlich, ich war mit meinem Mann in Chile. Der hat da eine Weile gearbeitet und ich war da und erst war ich schwanger und dann hatte ich ein Baby da und da habe ich dann ganz viel gestrickt und habe eben auch den Jan-Harlet-Blog gelesen und habe da dann zum ersten Mal das Wort Wollmeise gelesen. Habe ich gedacht, Wollmeise hört sich auch irgendwie deutsch an, ne? Und dann habe ich das. Habe ich gegoogelt und dann habe ich den Wollmeise-Blog gefunden und Wollmeise hat damals irgendwas geschrieben über Revelry und so bin ich dann zu Revelry gekommen. Und
Das ist auch lustig.
dann so nahm das Ganze dann irgendwie seinen Lauf und ja, das war der Anfang des Ganzen
Ja,
quasi.
und ich habe Ravelry über diverse englische Podcasts. Teilweise gibt es die auch schon gar nicht mehr, so Lime and
Oh
Violet
ja.
oder Session Burn. Und die haben die ganze Zeit von Ravelry gesprochen. Und ich habe gedacht, oh nee, ich lese schon so viele Blogs, da hast du eigentlich keine Zeit für. Und da habe ich mich dann doch angemeldet und ja, seitdem habe ich deutlich mehr Muster in meiner Library. Viel, viel mehr Bücher. Ich habe mir ein Spinnrad gekauft, weil das braucht man dann ja auch auf einmal.
Ja.
Und ja, und dann irgendwann bin ich selber mit Podcasten angefangen.
Ja, schön.
Es ist schon lustig, so wie die Welt auch sich vereint.
Ja, das ist total klasse, finde ich auch. Also, dass man dann.
Auch wen man so kennenlernt. Ich war dann irgendwann mal zum World Wide Knit in Public Day in Hamburg und habe da Tina getroffen und also Tihiro und dann Mylös. Dann sind wir davon. Wir haben mittlerweile Stricktreffen in Kiel oder wir hatten bei IKEA eins. Wir ziehen gerade um.
Wo zieht ihr denn
Das sind
hin?
dann auf einmal so. Wir wollen in Kiel in die Forstbaumschule, weil IKEA macht freitagsabends jetzt um 8 zu.
Oh, das ist zu
Und
früh.
das ist viel zu früh.
Ja.
Sonst bis 10 war mal super bei
Aber ist
IKEA.
IKEA nicht zu so rummelig? Weil, also ich frage mich das immer, also ich habe auch im Fernsehen und so schon gesehen, dass in Berlin sich dann auch Leute bei IKEA treffen und so. Ich denke dann immer, boah, nee, das ist doch so rummelig und auch irgendwie so öffentlich auch, weißt du, dass man, das ist irgendwie so gar nicht so dieses gemütliche, nett, das ist eher so kantinenmäßig, weißt du, was ich meine? Also weiß ich nicht, ob ich das so nett
Also
finde.
IKEA Kiel ist, da ist das Restaurant als L aufgebaut. Und vorne ist dann halt die Theke und das. Und wir sind immer ganz hinten in der letzten Ecke gewesen. Und da ist dann echt so eine halbe Wand davor, weil die da so eine Bank mit so hohen Lehnen gebaut haben. Und dahinter waren dann wir. Und dann war da auch kein anderer mehr, weil zu den 30 Frauen, die wir dann da waren, da hat sich auch keiner getraut.
Genau.
30
Nee.
Frauen und ein, zwei Männer manchmal.
Ja.
Der da die Tische reinigt, der hat uns nachher am Ende mal schon so, ach, ist nochmal Nachtisch übrig geblieben, hat uns schon mal Nachtisch ausgegeben und die Hemmschwelle war relativ niedrig für die Leute, da
Ja,
hinzukommen.
das ist natürlich auch wichtig. Ja, das ist.
Weil dann, wenn sie geguckt haben, bei einigen hatte ich mal das Gefühl so, die haben mal geguckt und denen waren wir nicht ganz geheuer.
Ja.
Dann geht mal wieder weg, wenn du in einem Restaurant bist, dann guckst du halt. Und bei IKEA fällst du nicht auf, wenn du mal mit 30 Leuten da sitzt und die Hälfte von denen trinkt nur was, weil die andere Hälfte dann sagt so, nee, ich habe momentan vielleicht auch einfach nicht die finanziellen Mittel. Bei IKEA konnte sich jeder was zu trinken leisten. Und wenn du dann halt 3 Stunden da gesessen hast, hast du nur deine 1,50 für deine Cola ausgegeben. Das hat da auch niemanden gestört.
Ja, stimmt, das sind schon die Vorteile von IKEA, das ist schon richtig, ja.
Und wir haben halt auch einen richtig tollen Strickladen hier in Kiel, die Kieler Wollwerkstatt. Die macht auch regelmäßig Stricktreffen, so alle 1, 2 Monate. Aber das ist dann auch immer voll. Also da muss ich dann anmelden und wenn du Pech hast, ist leider ihr Haus schon voller Stricker und du kriegst keinen Platz mehr.
Ja, das ist hier in Hamburg auch so, ne? Bei Naima im Mailis ist es also da wirklich zeitweise so voll, dass man selbst, wenn man irgendwie 2 Stunden vor dem offiziellen Beginn da ist, Probleme hat, einen Sitzplatz zu kriegen. Und das ist schon heftig. Ich meine, auf der einen Seite ist es natürlich toll zu sehen, dass Stricken so groß ist und so viele Leute da sind und dass alle mitmachen wollen. Aber da kann man dann tatsächlich nicht mehr sitzen und gemütlich stricken, weil es einfach dann zu anstrengend ist. Also es gab jetzt eine Knit-Night, die war am Donnerstag vor dem Karfreitag. Die war halt von Freitag auf Donnerstag verschoben und das haben irgendwie relativ wenig Leute mitgekriegt. Und das war super. Also da war zwar dann auch irgendwie jeder Platz besetzt, aber es war jetzt nicht so, dass Leute im Eingang standen und sich verzweifelt umgeguckt haben, weil sie nicht wussten, wo sie sich hinsetzen sollten. Ne? Also das war klasse. Aber mich freut das natürlich, dass das so einen riesen Zulauf hat und das macht
Klar.
natürlich total Spaß, wenn man sieht, dass dann auch immer neue Leute dazukommen, die dann auch Spaß dran haben und so. Das ist schon toll.
Und wenn du auf der Knit Night bist, ist das dann auch so, oh, da ist Martina B.
Das kriege
Weil
ich gar
ich.
nicht so richtig mit eigentlich. Also weil bei der Knit Night sind einige Leute, die mich schon ziemlich lange kennen. Also ich habe ja den Hitchhiker habe ich im Jahr 2010 gemacht. Und ich erinnere mich noch, dass ich die ersten paar Zacken bei einem Stricktreffen in der Ponybar am Grindel gestrickt habe. Und die Leute, die da dabei waren, also ich bin ja da eine ganz normale Strickerin eigentlich, ne? Und ich habe immer das Gefühl, dass hier in Hamburg, dass es irgendwie ganz entspannt ist und die Leute mich als eine von ihnen betrachten. Das finde ich auch super. Also das fände ich auch so ein bisschen anstrengend, wenn dann immer dieses, ja, also das habe ich bei Vogue Knitting leider zu mal gehabt, wenn dann Leute mich erkannt haben so und dann in Begeisterungsstürme ausgebrochen sind und so oder ein Foto mit mir machen wollten. Das möchte man zu Hause vielleicht nicht in der Form jedes Mal haben. Von daher, es freut mich natürlich immer, es ist auch irgendwie schön, aber ich sitze auch einfach gerne mit anderen zusammen und stricke und erzähle mir was mit denen, was bei denen gerade so los ist und die neuesten Geschichten und so. Und das kann ich hier in Hamburg beim Mailis ganz entspannt machen. Naima erzählt mir manchmal, also Naima, der Laden gehört, die erzählt mir dann schon manchmal, sagt sie schon, ja, manche Leute würden dich gerne was fragen oder hätten gerne, dass du ihr Buch signierst oder so, aber sie trauen sich nicht. Aber das kriege ich dann ja nicht mit eigentlich. Aber ich kann eigentlich immer nur sagen, wenn ich bei Mylis bei der Knitnight bin und mich jemand sieht und mich jemand was fragen will, dann sollen die Leute halt kommen. Ja, also ich bin ja da und ich antworte auch gerne und ich empfinde das auch nicht als aufdringlich, sondern wenn Leute was wissen wollen zu meinen Anleitungen, dann bin ich da. Das ist so und das mache ich auch gerne und da freue ich mich.
Ich sehe mich aber trotzdem schon, wenn ich jetzt im September dann nach Hamburg komme und ich soll da Tika, ich habe einen Kurs gebucht, dann sitze ich, glaube ich, auch da und bin ja erstmal kleiner Fan. Also.
Ja, genau das habe ich ja bei Vogue Knitting Live auch gemacht. Ja. Ich habe ja Kurse gebucht bei allen Promi-Strickerinnen, die es so gibt. Ja. Also letztes Jahr war ich auch bei Isolda und bei Stephanie Chappelle und dieses Jahr war ich bei Amy Herzog war ich und das habe ich auch nicht unbedingt wegen der Themen gemacht, die unterrichtet haben, sondern auch,
Ich
weil ich
möchte schon den perfekten Sweater nachher am Ende stricken.
Ja, das ist natürlich auch ein Beweggrund, aber bei manchen wollte ich auch einfach nur mal da sitzen und die angucken und die Leute und dann sehen, aha, das ist jetzt Stephanie Chappelle, die macht jetzt das und die ist toll und ach, und da sitze ich jetzt und gucke mir die an und das ist natürlich super.
Ich hätte auch fast den Swans-Kurs bei Steven West belegt. Also ich habe jetzt noch einen Kurs bei Mayam, bei Janissima und aber ich hätte fast den Kurs gebucht, nur um mal einen Kurs bei Steven West zu haben, weil der wohl richtig gut auch unterrichten soll. Also der
Krass.
soll ein richtig guter Lehrer sein. Ja, meine Freundin hat jemanden getroffen, der mit ihm auf so einer Knitting Cruise war. Und die hat gesagt, also er ist ein richtig toller Lehrer und er erklärt die Sachen auch einfach richtig gut.
Ja.
Aber es lief ja nun irgendwie parallel mit anderen Kursen und ich weiß auch nicht. Also ich finde die Swans schon irgendwie cool, aber ich würde, glaube ich, sowas nicht tragen.
Ja,
Es
ja.
trägt auf.
Vielleicht ist es aber auch so bequem, dass man dann über die Optik hinweg sehen kann oder so. Ich weiß es nicht. Also anprobiert habe ich die noch nie. Vielleicht wäre es mal ein Versuch wert. Ja, kann man ja, könnte man mal ausprobieren. Ich habe schon mal überlegt, ob ich mir eine Hose stricken soll, aber dann eine, die halt auch als Hose gedacht ist und nicht aus dem Pulli gemacht ist, weil ich stelle mir das schon sehr angenehm vor, so eine Strickhose anzuhaben. Ne? Die Frage ist nur, wie strapazierfähig ist die und ist das dann, wenn man ständig damit irgendwo sitzt und das scheuert, verträgt die Wolle das und so. Und deswegen bin ich jetzt noch nicht dazu gekommen. Aber ich habe hier eine Tüte Wollmeise Twin liegen, die eigentlich für eine Hose gedacht war. Ja, muss ich mal gucken.
Bequem ist sie bestimmt.
Vielleicht
Das,
kommt
ich
das
stelle mir
noch.
das so in Richtung Yoga-Hose
Ja,
vor.
genau. Dass man. Und ich hab auch Leute gesehen, die mit so gestrickten, genau, hier laufen manchmal so Leute mit so gestrickten Leggings rum, mit so einem Fährallenmuster. Die sehen aber eher dann so aus wie diese Leggings von Elizabeth Zimmerman. Das kann man heutzutage alles wieder anziehen. Und
Also in Hamburg sowieso.
ja, ist das bei euch anders?
Also wenn ich komme ja nun aus dem Dorf mit 26 Einwohnern eigentlich.
Okay.
Und damals war das schon nach Kiel zu fahren in die Großstadt, ne? Und das so geht mir das immer noch, wenn ich nach Hamburg komme. Also in Hamburg fühle ich mich immer underdressed. Und
Okay.
ich habe nun jahrelang auf eine Bank gearbeitet, die in Hamburg ihren Hauptsitz hat. Und da kam ich da an und dann habe ich immer nur gedacht, so, Amy, die sind alle viel schicker als du.
Ja.
Und viel mehr coole Leute. Also, ich meine, Kiel ist ja nun auch wirklich Kleinstadt, ne?
Ja, nee, finde ich jetzt. Also wir waren gerade vor 2 Tagen in Kiel, weil wir da zu tun hatten. Und so klein ist das auch nicht. Also wir haben uns da erstmal verfahren.
Ja, ich habe
Und
nicht gesagt, dass es in Kiel einfach zu navigieren
ja,
ist.
nee, Kiel ist schon auch eine große Stadt. Also wir sind aus Bad Bramstedt damals auch öfter nach Kiel gefahren in die Disco, ne? In die Traumfabrik, gibt sie noch?
Ja, die heißt jetzt aber Traum
Ach
GmbH.
so, auch schön. Ja.
Die dürfen sich nicht mehr Traumfabrik nennen.
Aha, weil Hollywood dagegen geklagt hat oder so.
Nein, weil irgendein anderer Laden dagegen geklagt hat und ein jahrelanger Rechtsstreit und
Ach so. Ja
es war
gut.
wirklich.
Traum GmbH ist aber auch ein
Gibt immer noch gute
interessanter
Pizza
Name.
da und hat immer noch ein schönes Kino.
Ja, das war super. Ja, nee, wir sind immer zum Tanzen dahin. Damals. Damals.
Damals, als man noch nicht gedacht hat, Mann, bist du alt
Ja,
hier.
genau.
Bei mir hörte das auf, als mich irgendjemand mal an der Theke ansprach, können Sie mir sagen, wie spät das ist?
Nee, ich habe ja, ich hab in Hamburg auch eine Weile im Schanzenviertel gewohnt, wo ja echt ganz viele Kneipen sind und wo man super ausgehen kann. Und wir haben das aber trotzdem dann ziemlich selten nur gemacht. Ich weiß auch nicht, weswegen. Also es war dann doch eher irgendwie nach dem anstrengenden Tag im Job war unser Ding dann doch eigentlich eher uns mit einer Star Trek DVD auf dem Sofa. Sofa zurückzuziehen und so. Und so ist es eigentlich immer noch, ja. Also deswegen,
Also
ja.
ich finde trotzdem schon, dass das Hamburg hat viele kleine, coole Läden, wo man halt auch dann mal Sachen kaufen kann, die das halt nicht bei H&M gibt. Und
Das stimmt, ja.
viele, viele Secondhand-Läden, viele gute Secondhand-Läden.
Das ist auch wahr, ja, auf jeden Fall.
Und dadurch kommt es natürlich auch, dass da viel mehr Leute sind, die einen anderen Kleidungsstil haben als hier in Kiel. Und ich finde, Hamburg ist auch viel internationaler als Kiel.
Ja, das kann gut sein. Das nehm ich natürlich so also ich vergleiche das natürlich nicht dauernd, weil ich ja meistens eben in Hamburg bin und das hier kenne und hier eben das erlebe so. Wobei, also Inzwischen bewege ich mich hauptsächlich in Hamburg-Eppendorf, weil, also, das ist aber nicht mit Absicht. Also, Eppendorf ist eher so ein schickes Viertel von Hamburg, aber wir haben hier ein Genossenschaftsreihenhäuschen mieten können, das eben nun zufällig in Eppendorf stand. Und wenn man im Hamburger Stadtgebiet ein
Ja.
Reihenhäuschen mit ebenerdigem Zugang angeboten bekommt, dann sagt man nicht nein. Und
Nee, dann sagt man
da
nicht
sagt man auf
nein.
gar keinen Fall nein. Und mittlerweile, also Eppendorf hat zwar diese Menschen, die auch so schick sind und dann mit ihrem Porsche Cayenne hier an der Ampel ein bisschen angeben wollen und so. Sowas hat man hier natürlich auch. Und man hat ja auch die Blondinen, bei denen letzte Woche die Nase neu gemacht wurde. Und solche Leute laufen hier halt rum, aber die Mehrzahl sind, würde ich jetzt sagen, relativ normale, nette Familien. Ne? Also es ist halt, und Eppendorf ist tatsächlich auch ein bisschen wie ein Dorf. Ne? Es gibt halt so einen Platz, wo es dann, wo man dann einkaufen geht und wo der Markt stattfindet. Und es gibt die Kita und die Schule. Und wenn man sich dann in diesem Bermuda-Dreieck bewegt, dann trifft man auch ständig Leute, die man kennt. Also es ist schon, ja, es ist echt so ein bisschen
Es ist
dorfmäßig.
so.
Ja, es ist so, sobald dann irgendwie man die anderen Eltern aus der Schule kennt, dann begegnet man denen auch ständig beim Einkaufen oder sonst wo. Und dann ist es schon so ein bisschen dörflich und nett. Also es ist schon eine nette Gegend jetzt hier, wo wir jetzt gelandet sind. Das ist schon wahr. Ja, aber ich möchte nicht ausschließen, dass wir irgendwann doch auch mal wieder uns aus Hamburg wegbewegen, aus der Großstadt. Weil, also wie gesagt, ich komme ja eigentlich vom Land aus Bad Bramstedt und ja, mittlerweile bin ich so weit, dass ich irgendwie so denke, ja, irgendwie ein bisschen ruhiger und ein bisschen beschaulicher und ein bisschen,
Bezahlbarer.
ja, genau.
Ja.
Und ein bisschen mehr Natur auch und ein bisschen mehr auch Nähe zur Ostsee oder so wär irgendwie auch schön. Wir arbeiten dran.
Ja, das ist alles in Bewegung.
Genau, das sowieso.
Also ich kann die Ostsee, wie gesagt, sehr empfehlen.
Ja, das glaube ich.
Wir waren letztes Jahr fast jeden Tag am Strand.
Echt? Ja, das ist.
Wie gesagt, ich wohne wirklich 5 Minuten von der Ostsee. Und bei dem Sommer, dann ist man da hingefahren, dann hat man die andere Hälfte vom Kindergarten da getroffen, da haben sich die Eltern alle zusammengelegt, oder zusammen die Handtücher hingelegt, die Kinder haben miteinander gespielt und wenn man dann ins Wasser gehen wollte, hatte ich echt den Vorteil, dass teilweise einige gesagt haben, ich komme mit dir ins Wasser, weil meine beiden können noch nicht schwimmen und ich kann nicht zwei Kinder gleichzeitig tragen. Ja, und dann wartest du so das Wasser und dann kommt irgendwann eine Sandbank und dann spielen die Kinder da und dann. Es war echt
Das wäre
schön.
echt toll. Fahrt ihr denn überhaupt in Urlaub irgendwie oder bleibt ihr
Ja, nach
einfach nur
Dänemark.
da? Ach so, ihr fahrt.
An die Nordsee.
Ach was. Ah ja, okay.
Wir fahren jedes Jahr bis jetzt nach Dänemark und wir sind früher ganz, ganz viel gereist. Also vor den Kindern waren wir auch längst nicht so oft am Strand. Und wenn du jetzt von Vogue-Knitting Life erzählst, dann werde ich auch schon wieder ganz neidisch, weil Amerika war so unser Hauptreiseland. Und ich würde dazu gerne wieder hin. Ich finde es einfach ziemlich cool und
Ja, weißt du, warum
ich
ich
würde.
so gerne nach USA fahre? Wegen
Na?
dem Essen.
Bagels.
Ja, nee, also ich finde, und gerade in New York hat man das beste Essen aus der ganzen Welt, weil es gibt eben Leute aus aller Welt, die da hinkommen und ein Restaurant aufmachen. Und gutes, günstiges, geniales, tolles Essen gibt es da einfach zuhauf. Und ich bin auch ein großer Fan von diesem traditionellen Diner-Essen. Also jetzt nicht irgendwelche pappigen Burger von McDonald's oder Arby's oder so, sondern wirklich diese handgemachten, anständigen Burger. Die finde ich genial. Oder amerikanisches Frühstück, wo du dann so ein riesen Omelett und Bratkartoffeln mit Ketchup und das ist einfach toll. Und also ich finde, das Essen dort ist entgegen aller Vorurteile super. Und ja, immer wenn ich es mal schaffe, mich in die Richtung zu bewegen, dann ist Essen wirklich einer der Hauptpunkte.
Also ich hab sehr, sehr gutes Essen in den USA gehabt und auch richtig schlechtes. So richtig schlechtes. Wir waren an der Ostküste und dann, oh hier, die Hummerstadt schlechthin. Ja, ich habe dann festgestellt, also Hummer ist nicht so mein Ding. Und vor allen Dingen, wenn du in so einem richtig relativ teuren Hotel bist und kriegst erstmal Plastikgeschirr.
Ja, okay, aber ich glaube, das ist viel da, ne? In Maine, dass man dann wirklich so am Strand auf dem Pappteller das dann bekommt, genau.
Aber manchmal geht nur Mama.
Ja, da wird er mir dann.
Awoken den Live. Also du bist ja wirklich echt bekannt international. Und hat dich das so überrascht? Also ich sag ja nur Bamelong bei den Knitmore Girls. Ich glaube, mehr Werbung geht gar nicht.
Ja, das ist natürlich überraschend und schön und nett. Ja, aber ja.
Ist das komisch? Ist das, wenn du dann bei einem Woken Knitting Live bist und dann sagst du, ach, guck mal, ich glaube, die kenne ich, Martina Behm, und wie
Ja,
reagierst du da?
wie rede ich da? Dann sage ich höflich guten Tag und freue mich. Und dann, ja, meistens, also die Amerikaner, die sind ja immer sehr gesprächsbereit. Die sagen dann ja auch immer gleich, ach, ich habe das von dir gestrickt oder jenes von dir gestrickt. Und da kommt man dann so in so ein kurzes Gespräch irgendwie im Fahrstuhl oder sonst wo. Und die sind dann aber auch meistens so höflich, dass sie einen dann auch wieder gehen lassen. So, ne? Also sie sagen dann Hallo und schön und ja, also es ist schon ein interessantes Gefühl, aber also wenn ich unter Strickerin bin, kenne ich das mittlerweile, dass ich dann auch sehe, oh, da hat jemand einen Lefty an oder einen Hitchhiker, und das ist natürlich jedes Mal total toll, das zu sehen. Aber was ich so richtig genial fand, war, ich glaube, ich war im letzten Herbst, war ich hier bei Globetrotter in Hamburg, um für meinen Mann eine Strickjacke zu kaufen. Und die Kassiererin bei Globetrotter, also quasi in einem Nicht-Strickerinnen-Kontext, habe ich einen Hitchhiker in freier Wildbahn gesehen. Die hat also, die
Cool.
hat einen Hitchhiker angehabt. Und ich hab sie dann so angeguckt, ich so, das Tuch, was Sie anhaben, die Anleitung ist von mir. Und sie guckte mich dann so an, Matthias, sind Sie Martina Behm? Ich so, ja, genau. Und also das war wirklich so ein Moment, wo ich so
Surreal.
dachte, so, ja, also das ist richtig toll. Ne? Also das ist was, wo man so gar nicht mitrechnet. Ne? Aber so unter Strickerinnen würde ich fast sagen, ja, ich freue mich da natürlich auch jedes Mal, wenn ich da jemanden sehe, der was von mir anhat. Aber da ist es schon einen kleinen Tick alltäglicher als jetzt einfach so auf offener Straße. Das ist schon so.
Aber für dich muss es doch auch cool gewesen sein, dann so Leute wie Miss Babs dann auch vielleicht mal persönlich zu
Oh
treffen.
ja, auf jeden Fall. Ja, ich habe jetzt Miss Babs Entschuldigung, mit Miss Babs habe ich zu Abend gegessen, und da haben wir so ein bisschen geplaudert, weil ich hatte ja für ihren Wollclub im Jahr davor habe ich eben den Bricklist entworfen, und also sie verkauft auch sehr viele von meinen Anleitungen mit Kits, also mit ihrer Wolle, so als ja, als so Paket Anleitung und Wolle zusammen. Und ja, das ist auch eine ganz tolle und wahnsinnig coole Frau. Also die ist echt super, und die macht auch total schönes Garn. Also das ist richtig, ich macht richtig Spaß, damit zu arbeiten.
Und wenn du dann rüberfliegst, hast du denn so einen leeren Koffer dabei?
Ja, ich hatte
Und
so eine leichte faltbare Tasche dabei, die ich mitgenommen habe, um sie mit Wolle zu füllen. Ja, genau, das habe ich gemacht.
wann hat man dann schon mal die Gelegenheit, die Sachen, von denen man dann auch bei Ravelry liest,
Ja.
dann A, geballt zu sehen
Ja.
und B, dann auch noch kaufen zu können,
Ja,
ohne das
das. Ja,
Porto?
das hat schon Spaß gemacht. Aber man muss es ja verzollen, ne? Ab einem bestimmten Betrag musst du dann eben beim Zoll vorbeilaufen und die Quittung zeigen. Und wenn das dann über irgend so einem Limit ist, muss man dann da noch Zoll für nachzahlen. Und man muss alles selber tragen. Das ist nicht der freundliche Postbote, der es einem nach Hause bringt. Du, Tini, ich würde ganz gerne jetzt doch vielleicht Feierabend machen.
Du, ist überhaupt kein Problem. Ich sag ganz, ganz lieben Dank.
Ja.
Toll, dass das geklappt hat.
Ja, danke, dass wir miteinander gesprochen haben. Ich fand das jetzt auch echt nett.
Ich sage danke, ich wünsche dir ganz lieben Abend. Deine Seite verlinke ich in den Shownotes, damit alle anderen auch alles finden können, worüber wir geredet haben.
Ja, das ist doch schön, freut mich.
Und ich freue mich auf September. Ich wink dir dann zu. Bis
Ja, man
bald.
sieht sich. Tschüss.
Tschüss. So, das war das Interview, das ich gestern mit Martina geführt habe. Ich bin nämlich jetzt fertig mit Editieren. Ich lade die Folge gleich hoch. Ich hoffe, es hat euch allen gefallen.
Wie immer freue ich mich über Kommentare in der Gruppe Podcasting auf Deutsch. Bei Ravelry, da bin ich als Teenie zu finden, oder auch gerne Kommentare in dem Shownotes-Blog, den findet ihr unter zwillingsnadelpodcast.blogspot.com. Da verlinke ich dann auch alle möglichen Sachen, wie Martinas Seite, den Blog findet ihr auf ihrer Seite, ich habe zu den Gruppen verlinkt, ich habe ein paar Muster, über die wir gesprochen haben, extra noch verlinkt, wenn die von anderen Designern waren. Ja. Dann sage ich auch an dieser Stelle bis bald. Fröhliches Stricken und ich melde mich in Bälde wieder mit einer normalen Folge, weil ich habe auch ganz viel gestrickt so. Okay, danke fürs Zuhören. Tschüss!